Und unsere Gäste sind heute zwei junge Menschen, Jill Blume und Sebastian Stachura, die 4 Wochen lang durch Deutschland getourt sind und sich Flüchtlingsprojekte angeschaut haben, von denen sie sagen, hier funktioniert was, hier könnte das ein Beispiel sein für den Rest der Republik. Es ist nicht alles nur so schlecht, wie man oft hört, sondern es funktioniert auch. Erstmal hallo Jill, hallo Sebastian.
Hallo.
So, jetzt ist auch das Mikrofon an. Hallo. Hallo. Geht's euch gut?
Wunderbar, wundervoll. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Willkommenskultur heißt euer Projekt. Das muss man ja sagen, wenn man es nur hört. Tour von Kultur mit OU. Ihr wart also auf Tour, seid durch Deutschland getourt und habt euch Flüchtlingsprojekte angeschaut. Erklärt mal ein bisschen kurz, dass man sich was darunter vorstellen kann, was sich hinter diesem Begriff Willkommenskultur eigentlich verbirgt.
Genau, also die Willkommenskultur ist eine Tour durch Deutschland, die wir gemacht haben vom 29. August bis zum 29. September. Und dabei haben wir uns 10 Städte angeschaut und 10 Projekte mit geflüchteten Menschen, die wir besonders gelungen finden.
Was waren das für Projekte? Waren das Einrichtungen, wo Flüchtlinge wohnen oder andere Projekte?
Also es ging vor allem darum zu zeigen, was funktioniert eigentlich, und das war ganz oft nicht da, wo Geflüchtete wohnen, sondern wo Menschen sich engagieren und die Geflüchteten aus diesen Unterkünften rausholen, mit denen Sachen machen. Das können aber auch Strukturen sein, also das eine ist zum Beispiel Deutschunterricht, das andere ist aber zum Beispiel eine Krankenversicherung, die es gibt für bestimmte Geflüchtete in Bremen zum Beispiel, also es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen.
Und diese Projekte, die ihr besucht habt, habt ihr davor schon alle ausgesucht, wusstet, wo ihr hinfahrt, oder habt spontan geguckt, wo gibt's was, wo können wir hin?
Wir haben natürlich vorher uns schon überlegt, wo wollen wir hin und was gibt es da. Also wir wollten einmal natürlich möglichst durch ganz Deutschland fahren, haben also nach verschiedenen Städten geguckt, haben uns da orientiert, zum Beispiel an Städten, die Pro-Asyl und Projekten, die Pro-Asyl vorschlägt, die gut funktionieren, haben durch Bekannte Sachen gehört, haben uns so auf die Suche gemacht, und ganz viel ist dann aber auch noch vor Ort spontan dazugekommen, weil eigentlich mit jedem, mit dem man irgendwie spricht, der da was macht, der kennt noch jemanden, und dann ergibt sich die andere Hälfte sozusagen noch spontan dazu.
Wunderbar. Jetzt seid ihr beide 2 junge Menschen, die studieren, beide?
Ja.
Das heißt, ihr habt eure Semesterferien dafür genutzt, um auf Willkommenskultur zu fahren. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, ihr hättet auch irgendwo euch einen Billigflug an den Strand buchen können oder euch an den Strand legen und ein bisschen chillen. Warum, wie seid ihr auf die Idee gekommen, wir machen eine Flüchtlingswillkommenskultur?
Wir haben über die Jugendpresse Rheinland, wo wir uns kennengelernt haben, schon ein paar Projekte zusammen gemacht. Und am Abschluss des letzten Projekts saßen wir irgendwie danach oben in meiner Küche, und eigentlich wollte Sebastian direkt weiterfahren nach Münster und nur ein Glas Wasser trinken. Und wir haben kurz über aktuelle Politik gesprochen und über Flüchtlingspolitik und saßen da plötzlich und sind der Meinung gewesen, wir müssen irgendetwas tun. Das kann nicht wahr sein. Und es war letzten Dezember und da waren die News noch etwas anders als heute. Da waren Geflüchtete noch Menschen, die ganz weit weg auf Nussschalen auf dem Mittelmeer treiben und erstmal mit uns nichts zu tun haben. Mhm. Und wir haben gedacht, nee, das hat was mit uns zu tun und wir müssen gucken, was.
Und dann habt ihr die Idee gehabt, wir machen eine Willkommenskultur. Wie ihr das angegangen seid, wie die ganze Planung aussah und wie es dann wirklich losging auf Tour, darüber reden wir gleich weiter in der Sternzeit. Sie hören Domradio, die Sternzeit am Samstag, und unsere Gäste heute Jill Blume und Sebastian Stachura, 2 junge Studenten, die vor knapp einem Jahr auf die Idee kamen, es gibt so viele Menschen, denen es nicht so gut geht wie hier, die flüchten müssen, und wir wollen nicht tatenlos hier rumsitzen, wir wollen irgendwas tun, und sind auf die Idee gekommen, wir machen eine Willkommenskultur durch Deutschland und schauen uns mal ein paar Projekte an, wo was funktioniert, wo die Flüchtlinge integriert sind und einfach, oder ob es einfach funktioniert. Gerade lief The General von Dispatch, ein Lied, was euch auf eurer Tour begleitet hat auch.
Ja, wir haben gedacht, wir bringen mal ein bisschen Tourmusik mit, die wir so auf unseren 5000 Kilometern im Auto gehört haben oder auf der Ukulele gespielt haben, die wir im Gepäck hatten. Und dieser Song ist sehr schön, weil er sagt, dass wenn einfach alle zu Hause bleiben, die Ärger machen und die Krieg führen, dann geht's allen gut.
Wenn alle zu Hause bleiben, die Krieg machen, aber dann ist da Krieg, wo die bleiben, die zu Hause sind.
Die machen dann nichts mehr. Die hören dann den ganzen Tag Dispatch und dann geht's denen gut ohne Krieg.
Das wäre natürlich schön. Kommen wir zu eurer Tour wieder zu den Anfängen zurück. Ihr habt die Idee gehabt, wir wollen losfahren. Wie seid ihr das Ganze angegangen? Was habt ihr dann gemacht?
Naja, die Grundidee war, also als wir auf die Idee kamen letztes Jahr im Dezember, als es medial noch eher darum ging, Nussschalen auf dem Mittelmeer, und das ganze Thema ist ganz, ganz weit weg. Wir haben uns gesagt, naja, aber irgendwie, also die Menschen sind ja da, was passiert denn, wenn die hier sind und wie geht's denen und wie kann das funktionieren? Und haben irgendwie uns dann auch gedacht, es ist ganz komisch, dass immer, wenn man über das Thema liest, darüber gesprochen wird, was so Menschen voneinander trennt. Und wenn man so sich im Alltag begegnet, würde man ja gar nicht eigentlich auf die Idee kommen, zu gucken, was trennt einen, sondern was sind so Gemeinsamkeiten, die man hat, worüber man ins Gespräch kommen kann oder so. Und genau deswegen war auch so die Musik immer so ein bisschen das, was uns begleitet hat. Und von dieser Idee, wir gucken mal, wo man Musik machen kann, haben wir dann Abstand genommen und sind dann auf die Idee gekommen, okay, gucken wir mal, was strukturell gut funktioniert, weil es dann immer mehr auch Berichte gab über einzelne Projekte, die gut funktionieren und irgendwo mal so aufploppen in Deutschland. Und dann haben wir gedacht, na gut, wäre schön, wenn die nicht verschwinden. Und was gibt es denn da, was Beispielcharakter hat? Und das wollten wir zeigen und finden.
Habt ihr denn was gefunden jetzt auf eurer Tour, was wirklich alle Menschen verbindet, egal wo sie herkommen, egal welche Hautfarbe sie haben?
Es gibt eigentlich, also ich glaube, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Menschen. Wenn du dir deinen eigenen Freundeskreis anguckst, sind das wahrscheinlich auch schon sehr unterschiedliche Menschen.
Ja,
also
das kann man so sagen.
Ich hoffe das für dich. Also ich glaube, es geht gar nicht darum, immer nur zu finden, was macht alle Menschen gleich. Aber ich glaube, was alle Menschen verbindet, ist der Wunsch, ein eigenes Leben zu führen. Das ist was uns ganz stark begegnet ist und was einfach hier für Geflüchtete in Deutschland kaum möglich ist. Also selber zu entscheiden, wie sieht mein Tag heute aus? Allein wann stehe ich auf? Wann gehe ich schlafen? Wann nehme ich mein Abendessen ein? Und da war die Musik tatsächlich was wir dabei hatten, einfach in Form einer Ukulele, was oft, wenn die Gesichter auch ganz traurig waren, denen wir begegnet sind, auf einmal dazu geführt hat, dass Menschen einfach angefangen haben zu tanzen und freudig zu gucken. Und das war was, wo wir gemerkt haben, okay, wir freuen uns alle, wenn jemand mit einer Ukulele durch die Gegend rennt. Da möchten wir uns alle gerne freuen und uns bewegen.
Jetzt habt ihr als Studenten ja die Zeit in den Semesterferien mal 4 Wochen durch Deutschland zu touren. Aber man braucht ja nicht nur Zeit, man braucht ja auch Geld dafür. Das kostet ja auch einiges. Wo habt ihr das Geld dafür hergehabt?
Wir haben gecrowdfundet über Better Place, so heißt die Plattform, und haben...
Das müssen wir vielleicht kurz erklären, Crowdfunding, ja. Was das ist. Da stellt man im Internet seine Idee vor und dann können Menschen spenden dafür, dass das zustande kommt.
Genau, also statt dass man sich irgendwie eine große Stiftung sucht oder einen großen Fiancé, gibt es halt viele Menschen, die einen kleinen Geldbetrag spenden, und dann kommt man am Ende auch auf das Geld, um dann sich ein Auto zu mieten beispielsweise. Das war somit das Teuerste eigentlich.
Wie viel kam da am Ende zusammen?
Wir haben ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro darüber zusammenbekommen. Wir haben auch selber noch ein bisschen draufgezahlt. Das heißt, man kann uns immer noch unterstützen. Auf unserer Homepage kann man einfach auf Jetzt spenden klicken und dann wird unser Schuldenberg etwas kleiner. Aber
dann nennen Sie doch auch die Homepage. Müssen wir wissen, wohin.
www.willkommenskultur.de
Willkommenskultur.de. Wunderbar, dann hattet ihr ein Auto von dem Geld. Für 2.000 Euro grob zu zweit, 4 Wochen lang, kommt man jetzt aber, wenn man irgendwie groß auch noch Unterkunft bezahlen muss, nicht sonderlich weit. Wo habt ihr übernachtet?
Das war wirklich wunderbar für uns zu sehen, wie herzlich wir auch willkommen geheißen wurden während dieser Zeit. Also ganz oft haben Menschen einfach geschrieben, hey, wir haben gesehen, ihr seid zu der Zeit in Freiburg, habt ihr Lust bei uns zu pennen, ihr könnt irgendwie das freie WG-Zimmer haben, weil gerade jemand im Urlaub ist. Und da haben wir dann einfach immer aufgeschlagen mit unseren kleinen Tonstudios und Kameras und Schnittplätzen und haben uns da dann einquartiert. Und das war wundervoll zu sehen, und gleichzeitig haben wir Projekte besucht, wo Menschen eben nicht willkommen geheißen werden. Und die haben keine Tür zum Zumachen und die haben kein gemütliches Bett, in das sie sich legen können. Und deswegen war das immer so eine etwas getrübte Freude, dort so herzlich willkommen geheißen zu werden.
Du hast gerade von eurem mobilen Tonstudio und Technik gesprochen. Das heißt, ihr habt das Ganze auch medial begleitet, habt da Beiträge für Radiosender, Fernsehsender oder sowas gemacht?
Im Wesentlichen für unsere Homepage willkommenskultur mit u.de, kann man ja nochmal sagen. Wir haben wollten das, was wir da finden, natürlich irgendwie auch darstellen, und weil wir uns über die Jugendpresse kennengelernt haben und die Jugendpresse Rheinland uns da auch unterstützt hat, haben wir das eben in Form von Berichten gemacht, also Radiobeiträgen, Texten, Videos, die eben auf unserer Homepage zu sehen sind.
Ihr wart in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden, in großen Städten, in kleineren Städten, Köln, Bremen, Hamburg, Freiburg wart ihr. Gleich reden wir weiter und schauen uns mal ein paar Projekte genauer an, was ihr da so gesehen habt.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und diese Gäste sind an diesem Samstag Jill Blume und Sebastian Stachora, zwei Menschen, die etwas bewegen wollen, die etwas tun wollen, gerade in der aktuellen Flüchtlingskrise, die zeigen wollen, es funktioniert auch, wir sind noch lange nicht voll hier, wir können noch viele Menschen aufnehmen und es gibt auch nicht nur Stress und Herausforderungen, es gibt auch Projekte, die gut funktionieren und die haben sie sich angeschaut, diese Projekte. Unter anderem waren sie in Freital im Osten der Republik und haben sich ein Projekt angeschaut, wo die Flüchtlinge Deutsch gelernt haben.
Ich schneide ein Viereck aus. Du schneidest ein Viereck aus.
Das war unüberhörbar, ein Deutschkurs, den ihr besucht habt. Wie viele Leute waren da, die da Deutsch gelernt haben?
So ungefähr 30. Finanziert war der Kurs, glaube ich, für 14 oder 15 Menschen. Mhm. Aber da saßen 30 sehr wissbegierige Menschen, die auf diese Art Deutsch gelernt haben. Und das war ein ganz schönes Beispiel, weil man ja hört, dass die Deutschlehrerin tatsächlich Vierecke und Dreiecke ausschneidet und dann erklärt, was sie macht. Mhm. Und so ging das die ganze Stunde. Also die hatte ganz viele verschiedene Arten von Körben zum Beispiel. Hat das dann hochgehalten und gesagt, das ist ein Korb. Und dann, okay, ein Korb. Und dann ging es immer so weiter. Und dann gab es Farben und so war diese Sprachbarriere irgendwann noch gar nicht mehr da, weil sie einfach einen riesigen Koffer voller Dinge hatte, wo sie dann einfach drauf zeigen konnte, was die Dinge auf Deutsch heißen.
Wie war denn allgemein so das Niveau, das Sprachniveau unter den Teilnehmern dort? Also konnten die schon ein bisschen was oder war das für die alles ganz neu?
Das Besondere an dem Kurs im Freital war jetzt, dass das ein Kurs war für Anfänger sozusagen, der aber über 3 Monate, 20 Stunden die Woche, insgesamt 300 Stunden, sie auf ein Sprachniveau bringen soll, das dann zertifiziert wird, wo man sich im Alltag zumindest vorstellen kann und irgendwie so Brötchen kaufen kann und so. Also was sehr regelmäßig mit einem großen Zeitumfang ist und wo man danach auch wirklich die Sprache ein bisschen sprechen kann. Und genau, das grenzt sich zum Beispiel von dem ab, was es sonst in Unterkünften gibt. Da ist es dann meistens ehrenamtlich organisierter Unterricht, irgendwie nur 1,5 Stunden in der Woche oder so. Und hier war es eben anders.
Du hast gerade gesagt, Jill, finanziert der ganze Kurs für 14 Leute, teilgenommen haben dann 30. Woher finanziert? Wer hat das finanziert?
Möchtest du? Ja, finanziert. Letztlich wurde das vom Kreis. Das ist ein Verein, der das dort betreibt und der diesen Kurs anbietet. Und der musste aber einen Antrag stellen. Und wie gesagt, für 14 Leute wurde das bezahlt und finanziert. Kostet pro Monat ungefähr 4.000 Euro. Und genau.
Das gehört ja zu euren Thesen, die ihr aufgestellt habt, die ihr aus euren Erfahrungen auf eure Willkommenskultur zusammengestellt habt. Deutsch lernen ist mit das Wichtigste. Ich meine, natürlich ist eine blöde Frage, warum ist es wichtig, Deutsch zu lernen? Klar, weil, damit man sich hier verständigen kann und auch versteht. Aber wie wichtig ist es wirklich? Also warum ist es so wichtig?
Also vor allen Dingen in Freital, das ist ja durch tatsächlich Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und die Büros von einem linken Politiker in die Schlagzeilen gekommen. Und gerade in Freital haben wir gemerkt, dass die Menschen einfach in Kontakt kommen wollen mit ihrem Umfeld. Also die Geflüchteten, die dort in der Unterkunft leben, in der wir waren, hatten einfach das Bedürfnis, sich vorzustellen und den Menschen und den neuen Nachbarn zu sagen, wir sind hierher gekommen, weil wir vor Gewalt fliehen, wir wollen euch nichts. Wir sind hergekommen zu arbeiten, aber wir wollen euch eure Arbeitsplätze nicht wegnehmen. Und das ist was wir immer wieder gehört haben, vor allen Dingen in Freital auch, einfach in Kontakt treten. Und da hat uns auch eine junge Frau, Sohela, erzählt, warum das für sie ganz wichtig ist, hier Deutsch zu lernen.
We want to live here in Germany. We have to communicate with people. We have to learn their language so we can communicate with them. We want to work. If we go to shop, know how to buy our things and to sell. We want to communicate with the people, with German people.
Englisch spricht sie auf jeden Fall schon mal gut. Müssen wir für die, die nicht Englisch sprechen, kurz übersetzen, vielleicht was sie gesagt hat. Sie hat im Prinzip das gesagt, was du davor gesagt hast. Sie will einfach in Kontakt treten mit den Menschen hier, will die Grundbedürfnisse meistern können, wie einkaufen gehen, was zu essen, arbeiten gehen. Dafür braucht man natürlich die Sprache. Wie war das bei dieser Sohela, heißt sie? Gelang ihr das, dass sie da schon arbeiten konnte? Hatte sie Arbeit zum Beispiel?
Nee, das ist ja so, Arbeit ist ja noch ein ganz weites Feld, weil man ja, solange man eben noch keinen bewilligten Asylantrag hat, auch gar nicht arbeiten darf oder erst nach 3 Monaten, nur sehr eingeschränkt. Und als wir da waren, war es die erste oder zweite Woche in dem Kurs und da bewegte sich das eben noch auf dem, ich schneide etwas aus, du schneidest etwas aus. Also da war es noch nicht so, dass wir uns jetzt auf Deutsch hätten verständigen können, aber im Prinzip hat man ja gemerkt, man konnte auch dann so auf Englisch kommunizieren und ich glaube, in 2 Monaten würde das auch auf Deutsch gehen.
Jetzt habt ihr die Leute ja dort in ihrem Deutschkurs erstmal kennengelernt. Wie weit ging der Kontakt? Habt ihr dann auch, ging der so weit, dass ihr auch in der Unterkunft, wo die wohnen, dann euch dort getroffen habt, euch das angeschaut habt, damit in Kontakt gekommen seid?
Ja, genau. Also wir waren in Freital zum Beispiel in diesem Hotelkomplex. Und das, wenn man das so ein bisschen sich vorstellen möchte, wie das da aussieht, das ist wie ein altes, stillgelegtes Hotel, also wirklich mit alten Hotelkorridoren, wo alle Türen zu sind und wo man nicht so genau weiß, was eigentlich da ist. Und viele Menschen genau stehen davor oder laufen darin rum, da war überall so noch alter roter Teppich sozusagen. Und in den Zimmern, in dem Zimmer, in dem wir waren, wurde der Deutschunterricht abgehalten. Und das war quasi einfach nur ein kleines, leergeräumtes Hotelzimmer, wo sich dann die Leute wirklich teilweise an die Wände gestellt haben, um noch mitzukriegen, was da an Deutschunterricht passiert. Das war jetzt nicht das, was wir eben gehört haben. Das war nochmal ein anderer Deutschunterricht. Aber genau, so sieht das da aus.
Und wenn ihr mittendrin wart jetzt, habt ihr auch mitgekriegt, wie die Nachbarn, die ihr gerade angesprochen habt, die drumherum gewohnt haben vielleicht oder dort mit den Menschen auch in Kontakt gekommen sind, wie wurden die aufgenommen?
Wir haben jetzt selber auf der Straße so Begegnungen nicht aktiv wahrgenommen, aber was in Freital sehr, sehr erschreckend war, ist, dass wenn man ins Gespräch kam und dann gefragt hat, wie ist denn so das Leben hier in Freital, eigentlich alle erstmal so sehr verhalten gesagt haben, es ist in Ordnung, ist okay. Und wenn man dann gefragt hat, ja, weil ich meine, in Freital ist es ja bekanntermaßen auch nicht immer schön, dann konnten alle ganz grausame Geschichten erzählen von Menschen, die sie auf der Straße anpöbeln oder antäuschen, sie überfahren zu wollen. Und ja, also steht man davor und ist fassungslos.
Habt ihr Unterschiede wahrgenommen? Ost, West, Nord, Süd, dass es irgendwie Unterschiede gibt?
Wir haben ja nicht repräsentativ jetzt geforscht, ne? Also wir sind einmal quer durchs Land gefahren und sind ja bewusst zum Beispiel auch nach Freital gefahren im Osten.
Ja, nicht repräsentativ, nur Eindrücke, Gefühle.
Also ehrlich gesagt, wir haben tatsächlich mit der Bevölkerung, die irgendwie ablehnend reagiert hätte auf Geflüchtete, gar keinen Kontakt gehabt. Also wir hatten immer Kontakt zu den Projekten, die funktionieren. Das war ja auch das, weswegen wir losgefahren sind. Wir hatten Kontakt zu den Geflüchteten und das hat immer funktioniert. Das ist ja das Schöne und gleichzeitig das Traurige, dass das die Sachen sind, die nicht finanziert werden, ne? Wo das Ehre und das alles stemmt und so weiter. Aber im Prinzip, die wir getroffen haben, das hat funktioniert. Deswegen waren wir ja da.
Wir reden gleich weiter. Erst spielen wir Musik noch ein bisschen. Und zwar spielen wir eine besondere Musik, jetzt ein besonderes Lied. Es ist sozusagen der Titelsong eurer Tour.
Wenn man so will, ja.
Wenn man so will. Von der Band Krei.
Nein.
Das Lied heißt Krei.
Das Lied heißt Krei von der Band Botticelli Baby.
Geht das auch ein bisschen lauter, hat der Sebastian gerade gefragt, als das Lied lief. Unser Gast heute in der Domradio Sternzeit, Sebastian Stachura und Jill Blume, die von ihrer Willkommenskultur quer durch Deutschland berichten. Projekte mit Flüchtlingen, die funktionieren. Erzähl ein bisschen was über dieses Lied erstmal. Die Band Botticelli Baby, das Lied heißt Krei, war euer Titelsong eurer Tour.
Genau, ist einfach irgendwie so ein bisschen, man kann gut dazu tanzen und genau, wir kennen die Leute halt, die Musik machen. Das ist eine Band aus dem Ruhrgebiet und genau.
Wo im Ruhrgebiet?
Essen und Dortmund, glaube ich.
Essen und Dortmund.
Und Bochum, Ruhrgebiet. Das sind 7 Leute, also die kommen aus ganz verschiedenen Ecken und Winkeln.
Die das auch professionell betreiben oder
zum
Hobby?
Studium nebenbei, so ein Mittelding. Also ich finde, es hat das Zeug zu mehr als Hobby, oder?
Ja, das, was wir gerade gehört haben, in jedem Fall. Das, was wir gehört haben, in jedem Fall. Und das habt ihr in eurem Bus, habt ihr eigentlich einen Bus gehabt?
Ein Kombi.
Da lief das oft und laut.
Tatsächlich haben wir erst am Ende dran gedacht, das mal zu hören. Aber es lief ja immer, wenn wir unsere Videos geschnitten haben als Titelsong. Und dann lief es immer in den WGs, in denen wir wohnen durften.
Ja, das stimmt. In diesen Videos auf der Internetseite willkommenskultur.de kommt es immer am Anfang als Opener dieses Lied und dann weiß man gleich, worum es geht. Jetzt haben wir gesprochen gerade über ein Projekt in Freital, über Deutschunterricht. Wie waren eure Erfahrungen? Warum funktioniert es an manchen Stellen gut? Woran liegt das?
Es gibt immer Leute, die an den richtigen Stellen sich einsetzen und was bewegen wollen, glaube ich, im Wesentlichen. Und das sind bei den Projekten, die wir besucht haben, immer Ehrenamtliche gewesen oder zum großen Teil Ehrenamtliche. Und das ist einerseits total super, andererseits haben wir während der Tour uns dann sehr oft auch gedacht, schön, dass das funktioniert, aber wie lange eigentlich noch, wenn das so, wie es ist, nämlich ehrenamtlich?
Auf der anderen Seite gibt es auch Projekte oder Strukturen vielleicht eher, die so bürokratische Schlupfwinkel nutzen für geflüchtete Menschen. Zum Beispiel waren wir in Osnabrück und haben da die Universität besucht und da gibt es die Möglichkeit, dass Geflüchtete kostenlos studieren können, weil jede Uni hat Gasthörerschaften, das kennt man vielleicht für alle Studenten und Seniorinnen, die sich dann noch in hohem Alter hinsetzen dürfen und Vorlesungen hören dürfen, ohne Prüfungen machen zu müssen, ein großer Vorteil. Und diese Gasthörerschaft, die kostet einen bestimmten Betrag, aber wenn man einen Härtefallantrag einreicht, dann muss man diesen Betrag nicht bezahlen. Und dann hat die Uni Osnabrück einfach gesagt, na gut, dann haben jetzt alle Geflüchteten automatisch einen Status, dass sie ein Härtefall sind. Und dann müssen sie diesen Gasthörerbeitrag nicht bezahlen und dürfen hier einfach so Vorlesungen hören. Das gibt es in Niedersachsen ganz viel, es kommt jetzt auch immer mehr. Und das ist was, wo man keine Ehrenamtler braucht, sondern braucht man eine Uni, da braucht man Vorlesungssäle, da braucht man Vorlesungen, Professoren, die diese Vorlesungen halten und dann kann es losgehen.
Habt ihr auch erlebt, dass es ohne diese Schlupflöcher funktioniert, dass irgendwo auch hauptamtliche Stellen Projekte auf die Beine stellen, wo ihr sagt, da hat es auch gut funktioniert?
Also es gibt das Projekt Fluchtraum e.V. in Bremen, das ist ein Projekt, die vermitteln Vormünder an minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Das ist ein sehr komplexer Begriff. Heißt einfach junge Menschen, die nach Deutschland kommen ohne ihren Familien und noch nicht volljährig sind. Und die genießen durch die UN-Kinderrechtskonvention einen ganz besonderen Schutz. Und die brauchen Menschen, die sich um sie kümmern. Die entscheiden mit denen zusammen, auf welche Schule geht man eigentlich, wird man behandelt, wenn man krank ist, wie wird man behandelt und so weiter. Und dieser Verein Fluchtraum vermittelt Vormünder an diese unbegleiteten Minderjährigen. Flüchtlinge. Und dort beim Fluchtraum, da arbeiten Menschen fest und hauptamtlich. 3 Stück, um ungefähr 100 von diesen Tandems, also Vormund und Flüchtling, zu betreuen. Und diese 3 Menschen, die hauptamtlich arbeiten, finanzieren das aber auch nur über Spenden und eine halbe Stelle über einen EU-Topf.
Das heißt, die 100 Vormünder sind alles Ehrenamtler und die 3 Hauptamtlichen koordinieren das alles.
Genau. Und wenn man sich vorstellt, dass diese 3 Menschen wegfallen, dann fallen da 100 Tandemprojekte weg. Ne? Also das ist auch was, es braucht eigentlich oft nur einen festen Kern, der eine gute Basis hat und darum werden sich Menschen drapieren. Also es gibt ganz viele Menschen, die gerade ehrenamtlich was machen wollen, aber es braucht diese Basis, die finanziert ist.
Was man vielleicht dazu noch sagen kann, ist es ja nicht so, dass wenn es dieses Projekt nicht gäbe, dann wären die komplett irgendwie unbegleitet, sondern dann muss es halt ein Amtsvormund machen. Dann sitzt da also ein Beamter und hat dann 90 Jugendliche, die er betreuen muss und das kostet auch Geld, ist aber irgendwie für alle die schlechtere Lösung. Also warum so, wenn es auch besser geht?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das jemand, der das ehrenamtlich freiwillig macht, anders umgeht mit den Menschen als ein Hauptamtlicher, der das machen muss und dann auch noch mehrere da zu betreuen hat. Und das kann jeder werden, so ein Vormund, oder muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Man muss über 18 sein und
sonst braucht man selber einen Vormund.
Genau. Und beim Verein Fluchtraum ist es so, die bereiten die Leute darauf vor. Also es gibt erst eine Mentorenschaft, man lernt sich also kennen und beide müssen auch entscheiden, ja, ich möchte gern, dass mein Vormund wird oder dass der eben mein Mündel wird. Und dann begleiten die auch einen und sorgen dafür, dass es gerichtlich anerkannt wird und so. Also es ist ein längerer Prozess und man muss das halt wollen und sich drauf einlassen und
es ist ja ein Thema, wenn man sich mal die politische Dimension anschaut und auch die bürokratische, ein unglaublich komplexes Thema, was kommt woher, wer ist wofür verantwortlich, wer zahlt wofür. Blickt ihr selber da durch?
Also wir haben auf jeden Fall nicht den großen, detaillierten Überblick bekommen, aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen besser eingestiegen und eigentlich wirft das Einsteigen nur noch viel größere Fragen auf. Also ich glaube, am Anfang standen wir auch davor und dachten bei vielen Sachen, ja, Weiß ich auch nicht. Haben uns vielleicht nicht so große Gedanken darüber gemacht und irgendwann werden Sachen auch absurd. Also wir haben auch mit einem Politiker gesprochen, Volker Beck nämlich, und der hat uns erzählt, warum eigentlich er der Meinung ist, dass das mit dem Deutschunterricht nicht so gut geregelt ist, und dann haben wir es danach auch nicht mehr verstanden.
Da ist eine Menge Lebensenergie vergeudet, wenn man den Menschen nicht die Möglichkeit früher gibt, und es entstehen auch unnötig Konflikte. Ich bin politisch dafür, dass man einen Rechtsanspruch auf Integrationskurs von Anfang an hat. Es schadet auch nichts, wenn Leute, die wieder gehen müssen, Deutsch gelernt haben.
Sagt Volker Beck.
So ist es. Und eigentlich ist es ja, leuchtet das ein, nicht wahr? Es ist ein unnötiger Konfliktherd, Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, die Sprache zu lernen, anzukommen.
Das leuchtet ein, in der Tat. Jetzt gibt es aber auch von Politiker Aussagen, die weniger einleuchten. Was passiert in euren Köpfen, wenn ihr den Namen Horst Seehofer oder vielleicht auch in euren Mägen, was passiert da, wenn ihr den Namen so Horst Seehofer hört?
Tiefes Durchatmen.
Ja, ein bisschen Sprachlosigkeit ist auch dabei.
Es ist ja gerade das große Thema, dieser große Gegensatz, dass Frau Merkel sagt, jeder, der vor Gewalt und Krieg und Terrorismus flüchtet, ist hier bei uns willkommen, das kriegen wir schon alles hin. Und die andere Seite hier in Bayern, Horst Seehofer, sagt, nein, am liebsten möchte ich die Menschen, die kommen an der Grenze, schon wieder zurückschicken. Diese Diskrepanz, ist das was ihr auch erlebt habt auf eurer Tour, dass ihr Menschen getroffen habt, die wirklich von ihren Einstellungen so weit auseinander waren?
Also zur ersten Frage mit diesen politischen Lagern. Also ich glaube, das Wichtigste, was wir gemerkt haben, ist, es ist eigentlich gerade egal, was so an politischen Äußerungen kommt oder an Meinungsbekundungen oder vielleicht auch einfach an Floskeln. Wichtig ist, was jetzt gerade passiert. Und die Menschen, die hier sind, die sind hier. Also egal, wie lange wir darüber sprechen und egal, welche Auseinandersetzungen wir darüber haben werden, die sind jetzt gerade hier und die leben in diesen Unterkünften. Und es gibt ganz super tolle Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden können, die wir gefunden haben. Die brauchen einfach nur Rückhalt, die brauchen Unterstützung, die brauchen Förderung, die brauchen, dass die gefragt werden. Ne? Also die Projekte wissen ganz genau, wo gerade die Probleme liegen, wie man Konflikte vermeiden kann. Die wissen, welche Menschen an der richtigen Stelle arbeiten müssen, um mit den Geflüchteten zu arbeiten. Die brauchen Geld, die brauchen diese Unterstützung. Und das ist eigentlich alles. Also das ist, was wir auch zwischendurch immer die ganze Zeit gedacht haben. So, es ist eigentlich gerade, egal was auf großer Ebene wieder an neuen Äußerungen kommt, da kann man sich jetzt drüber aufregen und seine Spucke verschwenden, sich darüber aufzuregen. Diese Projekte brauchen Geld, die wissen, was sie tun. Her damit, fertig. Also alles andere ist gerade Augenwischerei, das bringt nichts.
Das war schon die erste Stunde von der Sternzeit. Heute in der zweiten Stunde reden wir weiter noch über ein paar andere Projekte, die ihr besucht habt. Noch ein bisschen über die Berichterstattung in den Medien. Zur vollen Stunde gibt es im Domradio immer das Wort, und das hören wir gleich nach dem nächsten Lied. Das habt ihr uns heute mitgebracht, das werden wir uns gleich anhören.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht so auf einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.
Sie hören Domradio, die Sternzeit am Samstag, und unsere Gäste heute Jill Blume und Sebastian Stachorat, zwei junge Studenten. Sebastian, was war das für ein Text?
Das war ein Auszug aus den Flüchtlingsgesprächen von Bertolt Brecht, und das haben wir mitgebracht, weil eine Ausgabe dieses Buches in einer WG in Berlin in der Küche lag, die wir besucht haben, und es war eine WG, in der geflüchtete und nicht geflüchtete Menschen zusammen gelebt haben, und wir waren da und wurden bekocht von Akhil, da kann Jill gleich, glaube ich, ein bisschen mehr zu erzählen. Und da lag eben dieses Buch rum, und da haben wir drin geblättert, ich habe es mir bestellt und fand das eigentlich sehr vielsagend und treffend.
Es war in der Tat ein sehr treffender Text von Bertolt Brecht, den du gerade vorgelesen hast. Ihr wart 4 Wochen lang auf Tour durch Deutschland auf sogenannter Willkommenskultur und habt Thesen aufgestellt. Eine, über die wir schon gesprochen haben in der ersten Stunde, war: Deutschunterricht ist mit das Wichtigste. Was ist noch so eine These?
Unsere These ist vor allem, dass die zentrale Unterbringung der Geflüchteten ein großes Problem ist und dass eine dezentrale Unterbringung ganz, ganz wichtig ist, um Konflikte zu vermeiden und Integration gelingen zu lassen. Und genau, da kommt eben dieses Buch auch ganz gut zum Einsatz, weil das eben in dieser WG lag, die wir besucht haben, in Berlin, Pankow.
Warum ist es für Integration wichtig, die dezentrale Unterbringung? Erstmal würde ich denken, für Integration wäre es besser zentral mitten rein.
Genau, okay. Also es gibt einmal die Möglichkeit, große Unterkünfte zu bauen und da sehr, sehr viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben zu lassen. In Hesepe, wo wir waren, das ist bei Osnabrück, da waren zum Beispiel 14 Menschen in einem kleinen Containerbau ohne die Möglichkeit von Privatsphäre, in Stockbetten, ohne Vorhänge, ohne die Möglichkeit, sich irgendwo zurückzuziehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Menschen in Wohnhäusern unterzubringen, also in einem Mehrfamilienhaus, wo andere Familien hier schon lange wohnen und dann wohnt in einer Wohnung eine geflüchtete Familie zum Beispiel. Oder es gibt sowas wie Flüchtlinge willkommen. Das ist ein Programm, was sich darum kümmert, dass Geflüchtete in WGs von Studenten, von Jugendlichen, jungen Menschen ein Zimmer bekommen. Das wäre zum Beispiel dezentral.
Okay, habt ihr sowas auf eurer Tour erlebt? Eine gelungene Unterbringung von Flüchtlingen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren an unserer letzten Station in Berlin und da haben wir eine WG kennengelernt, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Das ist eine Wohnung mit drei Zimmern und einer großen gemütlichen Küche und darin wohnen momentan 12 Menschen aus ganz verschiedenen Ländern. Und ich habe Akil kennengelernt, der kommt aus Syrien und ich habe jemanden kennengelernt aus Afghanistan, einen 19-Jährigen und jemanden aus Serbien. Und die waren da, als ich gerade da war und besucht habe und die anderen Menschen wohnen da schon immer. Und das war tatsächlich nach diesen ganzen Eindrücken aus den Unterkünften, die wir hatten, ein Raum, wo ich dachte, wow, das kann klappen, weil die Jungs, die wir da besucht haben, einfach so sich so darüber gefreut haben, einfach ein Zuhause zu haben. Und Nathalie, die dort lebt, die wir da besucht haben, die meinte einfach so, ja, es ist total geil, die wohnen hier und okay, ich habe im Moment kein eigenes Zimmer, weil die wohnen gerade in meinem Zimmer, bis der andere wieder in Ferien gefahren ist aus unserer WG. Aber ganz ehrlich, ich habe seit 2 Wochen nicht mehr gekocht, ich spüle hier nicht mehr, ich kann gar nichts machen. Die Schuhe sind geordnet, weil Akil sich die ganze Zeit darüber aufregt, dass die Schuhe zu ungeordnet sind, hat dann irgendwie die ganze Zeit aufgeräumt. Dann wurde Nathalies Zimmer, die Renovierung war schon fertig geplant, als wir da ankamen. Dann haben die Jungs angefangen, das Zimmer auszuräumen. Nathalie stand da so, okay, alles klar. Und die haben einfach, ja, haben sich total gefreut, am ganz stinknormalen Alltag teilzunehmen. Und das war großartig zu sehen.
Nathalie ist also auch einfach ein Mensch, der gesagt hat, ich will was tun, ich habe doch Platz hier, warum so nicht? Hier können doch noch ein paar Menschen wohnen. Wie hat sie das angestellt? Ich meine, wie kommuniziert man das? Leute, bei mir ist Platz, kommt her.
Also sie waren sowieso, also die ganze WG war schon aktiv und hat mit Geflüchteten schon lange gearbeitet. Deswegen kannten sie einfach auch viele Menschen und jetzt, wo gerade ganz, ganz viele Menschen kamen, die im Lageso in Berlin untergebracht wurden und da sich aufgehalten haben, sind sie einfach mit Menschen ins Gespräch gekommen und hatten dann einfach eine so große Empathie, dass sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, komm mit, so nimm deine Tasche, komm. Und die zum Beispiel Akil, den wir getroffen haben, der war dann gerade seit 2 Wochen, glaube ich, da und wollte aber auch schnell weiter, weil er auch gesehen hat, so er möchte jetzt eigentlich gar nicht jemandem so seinen Platz wegnehmen, er möchte eigentlich sich was Eigenes aufbauen und hat einfach die ganze Zeit versucht, Deutsch zu lernen. Das ist auch wieder, ne, da kommt das Deutschlernen wieder. Die hatten alle auf ihren Smartphones Apps, mit denen sie Deutsch gelernt haben und den ganzen Tag gesprochen haben, 32, 33, immer versucht haben, die ganzen Zahlen zu lernen und genau.
Also ein sehr positives Beispiel, Nathalie. Habt ihr noch mehr solche Engel, nennen wir sie Engel, Engelmenschen, habt ihr noch mehr solche Menschen getroffen, die einfach sagen, die nicht reden, die wirklich was tun, die sagen, ich habe Platz, ich nehme jemand auf oder ich habe was, was ich abgeben kann?
Also wir haben zum Beispiel eine Samba-Gruppe in Osnabrück besucht, die also eine Gruppe, die heißt Freizeit für Flüchtlingskinder und die machen schon seit Jahren, also auch vor allem in der Zeit, wo es noch nicht, sage ich mal, so populär war, sich für Geflüchtete einzusetzen, da haben sie schon ganz viel für Kinder gemacht und haben jeden Samstag sind sie in die Unterkunft gegangen und haben geflüchtete Kinder aus dieser Unterkunft rausgeholt und sind in der Ecke weitergegangen in ein Gemeindehaus und haben mit denen Musik gemacht, haben verschiedene Kletterpark, weiß ich nicht, 1000 Aktionen gemacht, einfach weil die Kindern ermöglichen wollten, Kinder zu sein. Und wir waren tatsächlich auch an einem Tag mit dabei und haben uns was angehört. Wenn ihr das spielen könnt, freuen wir uns. Das war nämlich ein Samba-Workshop und da haben wir Raimonda befragt, die aus Albanien kommt und die hat uns mal erzählt, warum das für sie ganz besonders war, mit dieser Freizeit für Flüchtlingskinder einen Tag mal nicht in der Unterkunft zu sein.
It was great because we make a group was together and it was something new, unusual, like the other days.
How are the other days?
Siendo de la tierra. Taking shower in the morning, writing something maybe, or standing with our familiars, with our friends we have made here. The same things, like all days.
Es war toll, mal was anderes zu machen, hat sie erzählt, und Abwechslung zu den Tagen, die sie sonst so verbringt. Was war das? Was war das für ein Mensch?
Raimonda?
Ja.
Das war eine 18-jährige Albanerin, und die haben wir in dieser Erstaufnahmeeinrichtung getroffen in der Nähe von Osnabrück, wo, das muss man auch mal sagen, zwischen 3.000 und 4.000 Menschen leben. Das weiß man nicht so genau. Und war aber eigentlich
angelegt für 600, by the way.
Und wo die ehemals Sportplätze, die in diesem ehemals Abschiebelager waren, mittlerweile auch mit Zelten bestellt sind. Das ist sehr frustrierend, wenn man da reingeht, und man fühlt sich da wirklich sehr unwohl. Und
wie eng ist es wirklich? Man hört das ja immer, dass die auf so engem Raum aufeinander sitzen. Ihr habt es erlebt. Wie eng ist es wirklich? Wie eng hängt man aufeinander?
Also im Freien gar nicht mal so eng. Das ist halt so, wie, weiß ich nicht, man sich eine Kaserne vielleicht vorstellt. Aber wenn man dann in die Räume geht, also wir wurden auch, weil es angefangen hat zu regnen, hieß es, ja, kommt rein, wir haben nicht viel Platz hier, aber bevor ihr im Regen steht. Und da sind dann eben 14 Betten, zwei Familien aus Syrien, Albanien, wild zusammengewürfelt, die da in Bett an Bett mehr oder weniger schlafen und wirklich gar keine Privatsphäre haben. Und das ist schon sozusagen der krasse Gegenentwurf zu dieser WG in Berlin, in der wir dann am Ende waren. Und deswegen war es halt so gut, dass es diese Workshop gab oder diese Workshops gibt, wo eben einmal in der Woche einige Kinder wenigstens mal sozusagen da rauskommt, einfach ein Nachmittag, wie Kinder spielen können, weil das ist da drin einfach wirklich von der Atmosphäre her unmöglich.
Domradio Sternzeit. Gäste am Samstag.
Und diese Gäste sind heute Jill Blume und Sebastian Stechora. Zwei junge Menschen, die nicht nur wunderschöne Namen haben, sondern auch gute Dinge tun. Sich nämlich aufgemacht haben auf Willkommenskultur durch Deutschland und sich Flüchtlingsprojekte angeschaut haben, von denen sie sagen, hier funktioniert was, hier klappt was. Helfen kann jeder, oder?
Theoretisch ja, praktisch auf jeden Fall, ja, jeder.
Genau. Theoretisch ja, praktisch auch ja, allerdings nicht einfach kopflos drauf los, sondern es sollte irgendwie bedacht und koordiniert sein wahrscheinlich.
Genau, also eine unserer Thesen, die wir auch aufgestellt haben auf unserem Blog willkommenskultur.de, ist die Expertise nutzen. Und das gilt für den Staat, der Vereine und nutzen sollte und deren Expertise nutzen sollte, aber es gilt irgendwie auch für jeden Einzelnen. Also wenn man helfen möchte, es gibt sehr viele Leute, die sich damit auskennen, wie das geht. Und dann sollte man die ansprechen, und das klingt mal so dahergesagt und einleuchtend, aber wir haben auch auf der Tour ein Beispiel erlebt, warum das wichtig ist. Und das war nämlich auch in der Nähe von Osnabrück in dieser Unterkunft, von der wir gerade gesprochen haben.
Genau, und das war eigentlich sehr beeindruckend, was auf die Beine gestellt wurde. Es waren auch einfach eine Gruppe von Studierenden, und die haben sich überlegt, die möchten gerne Sachspenden an diese Unterkunft bringen, also einfach Kleider und Kuscheltiere und solche Dinge, und haben irgendwie eine spontane Sammelaktion gestartet und haben 3 Lastwagen voll bekommen mit Sachspenden und sind damit, wenn wir das richtig verstanden haben, einfach zu dieser Unterkunft gefahren und haben angefangen, das zu verteilen. Und weil die das vorher noch nie gemacht hatten und dann relativ schnell damit überfordert waren, dass da ein paar tausend Leute plötzlich kamen, weil da irgendwie Kleidung abgegeben wurde, kam es da zu richtigen Tumulten, sodass diese Aktion nach einem halben Lastwagen abgebrochen werden musste und die wieder unverrichteter Dinge quasi nach Hause gefahren sind. Und dann ist danach in der Unterkunft noch irgendwie eine Schlägerei ausgebrochen und da sind die Leute aufeinander losgegangen. Und das ist total eskaliert, weil die das eben super unkoordiniert gemacht haben. Und ich glaube, das kann man sich wie bei einem schlecht organisierten Festival vorstellen, wo auf einmal 4.000 Leute auf eine Stelle rennen, und da kommt es genauso zu Tumulten. Und das war tatsächlich ein Beispiel dafür, wie man das nicht machen sollte. Es gibt das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas, sie kennen das besser.
Also das sind eure Tipps, wenn es nicht so laufen soll, guter Wille und Umsetzung, aber hapert, an solche Einrichtungen wenden, Caritas, Rotes Kreuz, THW.
genau.
Habt ihr da auch mit denen Kontakt gehabt? Mit diesen Einrichtungen?
Nö, mit denen selbst nicht, also nee.
Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr noch irgendwelche anderen Projekte am Laufen nach dieser Tour oder war es das erstmal?
Wir beide jetzt?
Ja.
Wir machen nie wieder was zusammen. Nee, bestimmt. Also das ist auch, also das, ich glaube, wir saßen irgendwann im Deutschunterricht in Freital und haben uns angeschaut und es war irgendwie klar, nach dieser Tour kann das nicht, werden wir nicht aufhören, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Das geht gar nicht. Also ich glaube, wir werden uns da eine Nische suchen und wir haben beide gemerkt, dass Deutschunterricht was ist, was einfach universell jetzt gerade in allen Unterkünften für alle Niveaus sozusagen funktioniert und ich glaube, da werden wir beide noch Orte finden in Münster und Köln, wo wir uns engagieren können.
Wo ihr dann selber Deutschunterricht geben könnt, oder?
Zum Beispiel, ja.
Oder wie man eure Expertise nutzen kann.
Ja, also es wäre tatsächlich schön, wenn Projekte voneinander auch übereinander lernen können durch den Blog, den wir gemacht haben und auch Menschen, die Fragen haben, sich auf diesem Blog vielleicht ein bisschen einfach umschauen können und wieder so ein bisschen Multiplikator sein können für die Dinge, die wir erlebt haben, weil eben nicht alle diesen Monat Zeit haben, einfach durch Deutschland zu fahren und den hatten wir nun mal glücklicherweise und die finanzielle Unterstützung, die wir auch bekommen haben, glücklicherweise und das wäre total toll, wenn Menschen sich diesen Blog anschauen und dann sehen, hey, bei mir gibt es ein cooles Projekt, ich möchte da gerne unterstützen. Oder das bringt mich auf Gedanken, wie ich selber was auf die Beine stellen kann.
Das heißt, wem Fragen unter den Nägeln brennen oder wer Ideen vor Ideen sprudelt, darf sich gerne an euch wenden.
Unbedingt gerne.
Wunderbar. Was war denn in diesen 4 Wochen Willkommenskultur, in der ihr da auf den Straßen in Deutschland und in den Einrichtungen, bei den Projekten unterwegs wart? Was war so, gibt es so ein beeindruckendes Erlebnis, was euch im Kopf hängen geblieben ist?
Ganz viele, soll ich ja anfangen? Möchtest du? Fang du an.
Ach so. Ich fand beeindruckend, aber ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt sonst wegnehme, aber du hast ganz viele Erlebnisse auch. Ich fand beeindruckend, wir haben jemanden kennengelernt auf einem Sommerfest und haben Handynummern getauscht und irgendwie diese Person uns dann gefolgt und also im Internet, auf Facebook so gefolgt, was wir machen, wo wir hinfahren. Und immer wenn wir in eine neue Stadt gefahren sind, hat er halt so gefragt, ja, seid ihr gut angekommen und habt ihr einen Schlafplatz? Und da ist dann irgendwie so mir auch sehr bewusst geworden, dass das, was wir machen und machen können, nämlich einfach losfahren und schon irgendwo unterkommen, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man das nicht überall machen kann und das ja, hängt auf jeden Fall noch nach.
Vor allem, weil Bastel, so hieß er, 21 Jahre alt aus Syrien gekommen ist und uns erzählt hat, dass er irgendwie seine Abschlussprüfung in Damaskus geschrieben hat, als Bomben fielen und er einfach nur sich gedacht hat, so könnt ihr nicht warten, bis die Prüfung zu Ende ist. So bitte wartet, ich muss diese Prüfung fertig machen. Mhm. Und einfach so schreckliche Geschichten zu erzählen hatte. Und ich war auch in dem Haus, in dem er gelebt hat, in dem Zimmer und er hat auch immer gesagt, so ey, wenn ihr keinen Platz zum Schlafen findet, ne, wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr schlafen sollt, ihr könnt immer herkommen. Und das war halt ein ganz kleines Zimmer, wo 3 Menschen zusammen gewohnt haben, auch wieder gar keine Privatsphäre und so weiter. Und hat einfach gesagt, so meine Türen stehen offen. Das sind so, das beeindruckt einfach nachhaltig, diese Gastfreundlichkeit, die einem da ins Gesicht schlägt und wo man sich manchmal wirklich schämt, wie diese Menschen hier empfangen werden.
Wie ging es euch bei der Tour insgesamt? So, es war ja wahrscheinlich anstrengend auch, ihr habt vielleicht öfter mal wenig geschlafen und dann auch diese vielen Eindrücke ständig konfrontiert werden, mit Leid ja auch von anderen Menschen. Wie ging es euch dabei?
Erstaunlicherweise war das Erschöpfende daran eben nicht der Kontakt und nicht dieses Leute kennenlernen, sondern das war total belebend eher. Also wir hatten ganz oft die Situation, dass wir irgendwie sehr spät dran waren oder irgendwie sehr erschöpft waren und das ist dann immer so, man jammert und denkt sich auch so, warum jammert man? Aber dann sind wir halt in eine Unterkunft gefahren oder haben jemanden kennengelernt und waren einfach wieder voller Energie und haben uns sehr gut gefühlt danach, weil man das auch nicht, also man trifft halt auf Menschen, redet mit Menschen und das fühlt sich halt gut an, eigentlich immer und so war das da auch und deswegen war das eher schön. Ja.
Jetzt spielen wir wieder ein bisschen Musik, Tonbandgerät, Ich komme jetzt heim. Ein Lied, eine Band hast du mir erzählt vorher, Sebastian, die in ihrem Video auch das Thema aufgreifen.
Genau, die haben zu diesem Song ein Video gemacht, in dem sie auch in Flüchtlingsunterkünfte gefahren sind. Geflüchtete selbst haben Bilder gemalt und Schilder, die dann eben in dem Video zu sehen sind.
Da von dem was ich früher einmal war. Und wenn ich steh, wird mir oft klar.
Die Gäste in der Sternzeit heute sind Jill Blume und Sebastian Stachorer, zwei junge Journalisten, zwei Nachwuchsjournalisten, die sich mit dem Thema Flüchtlingen auseinandersetzen und zeigen wollen, es funktioniert auch was, die eine Tour gemacht haben, durch verschiedene Einrichtungen, Projekte angeschaut haben, darüber berichtet haben, wo etwas funktioniert, wo Flüchtlinge Deutsch lernen zum Beispiel und anderes. Die beiden sind engagiert im Verein Jugendpresse Rheinland. Da habt ihr euch auch kennengelernt?
So ist es.
Wie lange kennt ihr euch schon?
Seit März 2014.
Seit März 2014. Was ist das für ein Verein, Jugendpresse Rheinland?
Das ist vor allen Dingen ein Netzwerk aus jungen Medienschaffenden von ungefähr 400 Menschen, die alle gemeinsam haben, dass sie gerne Medien machen. Und dann geht es darum, Workshops zu organisieren, sich zu vernetzen, Recherchebesuche zu machen. Dann gibt es große Veranstaltungen, Jugendmedientage in Bonn sind im November. Und da geht es einfach darum, einen Einblick zu bekommen in die Medienbranche und einen besseren Fuß in die Tür zu bekommen vor allem.
Ihr habt euch dort kennengelernt, habt das Projekt Willkommenskultur auf die Beine gestellt. Kollegen von euch, die auch von der Jugendpresse Rheinland sind, von denen hat man vielleicht auch schon gehört, vor allem von ihrem Film Asylant. Das ist ein wie sagt man, Nachbarprojekt quasi so, ja. Von euch.
Genau.
Ein Dokumentarfilm über den Alltag von Flüchtlingen.
Genau, Shada Stüxel, der ist 21 und oder 20 sogar erst. Und der hat einen Dokumentarfilm gedreht zusammen mit einem Team und die sind in Flüchtlingsunterkünfte gefahren und haben da versucht, so den Alltag zu porträtieren und haben vor allem die Geflüchteten selbst erzählen lassen, wie die sich so fühlen, wenn die herankommen und was die brauchen.
Das gehörte auch, glaube ich, als erste Station auf eurer Tour zu euren Projekten, die ihr euch angeschaut habt, ne?
Genau, das war die Premiere, bei der wir waren. Das war dann quasi unsere Auftaktveranstaltung auch. Und wir haben da die Willkommenskultur auch vorgestellt und haben uns den Film angeschaut.
Dann habt ihr, bevor ihr losgefahren seid, quasi einen Eindruck bekommen über den Alltag der Menschen dort. Hat sich das dann gedeckt mit euren Erfahrungen, die ihr selber gemacht habt?
Ja, also das Bestechende, was der Film halt einfach ungeschönt zeigt, ist gar nicht das ganz große Drama der Kriege, wo die Menschen herkommen, sondern diese Tristesse und Trostlosigkeit in den Unterkünften. Also dass einfach die Menschen da sitzen und warten und keiner spricht mit ihnen und keiner sagt ihnen, was als nächstes passiert. Sie sitzen da und sie wissen, okay, sie sind in Sicherheit, aber sie wissen nicht, für wie lange. Sie wissen nicht, ob morgen früh um 5 die Polizei klingelt und sie abholt und in ein Flugzeug setzt und wieder nach Hause, da wo sie herkommen, hinbringt. Und das hat der Film wirklich gut gezeigt. Also da ist zum Beispiel ein Protagonist, der einfach den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Zigaretten zu drehen. Und man fragt sich halt, warum raucht er die ganze Zeit? Und irgendwann merkt man halt, es gibt da nichts zu tun. Er versucht dann irgendwie in einem Ort, wo er ist, auf die Straße zu gehen und sich tageslöhnermäßig Arbeit zu suchen, was mehr schlecht als recht funktioniert. Und es ist einfach bedrückend. Und was wir halt gemerkt haben auch, als wir mit den Menschen gesprochen haben, die zum Beispiel in dieser WG waren in Berlin, die haben halt gesagt, die können jetzt endlich aufhören, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ihnen auf der Flucht passiert ist und was in ihrem Land passiert ist, weil sie was anderes haben, weil sie da mithelfen können, Schlafsäcke fürs Lageso in Berlin, dieses große Lager, zu packen und die da hinzubringen, zu kochen, zu renovieren, aufzuräumen, von diesen Gedanken wegzukommen. Und genau das ist in den Unterkünften einfach das, das Schlimme. Die sind allein mit diesen ganzen Erinnerungen.
Das heißt, die sind selber hier angekommen, sind jetzt in der WG untergekommen und helfen jetzt erstmal selber den anderen, die es vielleicht nicht so einfach haben, wie sie in der WG.
Genau.
Jetzt ist es euch ein Anliegen zu sagen, es gibt vieles auch, was funktioniert. Jetzt seid ihr drin im Thema, wart mittendrin, habt Projekte euch angeschaut, habt mit Leuten gesprochen, habt mit Flüchtlingen gesprochen und was sagt ihr denn, was müsste sich denn noch verbessern? Wo funktioniert es denn noch nicht so? Was ist denn ein Punkt, der noch nicht gut läuft?
Was in meinen Augen totaler Rückschritt ist, ist, dass jetzt beschlossen wurde, dass es statt Geld vorwiegend Sachleistungen geben soll, weil das nämlich genau diese Tristesse in den Unterkünften einfach noch verstärken wird, weil man noch weniger autonom ist. Also man wartet so ja schon auf das Essen, 8, 12, 18 Uhr, ob man halt da gerade Hunger hat oder nicht und hat keine Möglichkeit selber zu kochen. Das wird natürlich jetzt auch nicht besser, wenn man stigmatisiert wird, im besten Fall vielleicht noch mit Lebensmittelkarten, dass man überhaupt einkaufen kann, aber ist halt irgendwie so eine Entmündigung und irgendwie ist das, was wir gemerkt haben, durch alle Projekte durch, dass alle Projekte da, wo sie den Menschen Autonomie zurückgeben, also dass sie selber entscheiden können, gehen sie irgendwo hin, machen sie was, was machen sie, dass das einfach gut tut und wichtig ist. Und das ist zum Beispiel ein krasser Rückschritt, finde ich.
Und man muss sich da auch klar machen, wie viel Geld es da geht. Ne? Das sind 143 Euro im Monat, je nachdem, wo man lebt. Und das ist einfach, davon kaufen die zum Beispiel SIM-Karten, um ihrer Familie, wo auch immer sie lebt, zu sagen, dass sie okay sind, um Internet zu haben, um sich zu informieren. Das ist auch so eine Sache mit den Smartphones zum Beispiel. Das ist einfach, wir haben auch ganz viele gefragt, was das Smartphone für sie bedeutet. Und sie meinten einfach, es ist meine Tür in die Welt. Es ist meine Zeitung, es ist mein Poesiealbum, es ist mein Telefon, es ist alles. Die kriegen damit, wo die anderen gerade unterwegs sind. Und es ist elementar für die, Internet zu haben. Und diese SIM-Karten kosten nun mal einfach Geld. Oder sich eine Bahnfahrkarte zu organisieren, um zu einem Projekt zu fahren zum Beispiel, wenn das nicht organisiert wurde. Und dann sind diese 143 Euro im Monat, das können wir uns, glaube ich, denken, wie leicht die weg sind. Und wenn die noch genommen werden, das ist wirklich was, was an der Menschenwürde kratzt, meiner Meinung nach. Das ist, das untergräbt wirklich enorm das, was da noch übrig ist an Menschlichkeit in diesen Unterkünften.
Es ist, seit ihr auf die Idee gekommen seid, diese Tour zu machen, das war im Dezember letztes Jahr, jetzt haben wir Oktober, also ein gutes Dreivierteljahr später hat sich die Situation ja nochmal hier in Deutschland gewaltig geändert. Das war ja vor einem Dreivierteljahr noch was ganz anderes, diese Thematik, als es heute ist. Wie habt ihr das erlebt in der Zeit so über euer Projekt?
Also ganz am Anfang, als wir erzählt haben, wir wollen losfahren, war es so, okay, irgendwie kleine Schnapsidee, weiß ich nicht, wie wollt ihr das denn überhaupt machen und so weiter. Dann waren wir kurz vor, wir fahren los und auf einmal kamen ganz, ganz viele Nachrichten über positive Projekte und erfolgreiche Ideen und überall kleine Leuchtturmprojekte in Deutschland. Und da war es einfach mal, oh toll, ihr fahrt los, das ist super, ihr helft Geflüchteten, super, super, super toll. Vorbehaltslos, auch wenn wir irgendwo angekommen sind, ah super, haben gar nicht groß gefragt, was wir machen, nur super, super, super. Und jetzt ist es so, ja, ja, das ist schön und gut, aber ganz ehrlich, wir können nicht alle aufnehmen und es ist ja auch gut, dass was klappt, aber das geht so nicht. Wir müssen schon ein bisschen aufpassen und jetzt gerade unterhalten wir uns auch häufig darüber, dass wir so ein bisschen in Sorge sind, weil die Stimmung jetzt gerade wieder an so einem komischen Kipppunkt ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn sich jetzt die Situation, wie Sebastian auch gesagt hat, ne, mit den Gutscheinen statt dem Geld und so noch weiter verschärft und sich die Geflüchteten nicht wirklich integrieren können, nicht autonom werden, dass dann die Stimmen immer lauter werden, weil es wird mehr Gewalt in diesen Unterkünften geben, das ist ganz klar. Und dann ist auch irgendwann klar, dass die Stimmung kippt, ne, in die andere Richtung.
Für die Stimmung sind ja auch die Medien mitverantwortlich, haben da eine wichtige Rolle. Über gute und schlechte Nachrichten sprechen wir gleich noch. Unsere Gäste Sebastian Stachorer und Jill Blume, zwei junge Flüchtlingsexperten, weil sie auf Tour waren und sich funktionierende Projekte mit Flüchtlingen angeschaut haben. Eine Frage, was mir aufgefallen ist, ihr benutzt selten das Wort Flüchtling, sondern Geflüchtete. Ist das, macht ihr das bewusst?
Ja, Flüchtling suggeriert etwas sehr Schutzbedürftiges, was die Menschen, die hier ankommen, auf jeden Fall sind. Aber geflüchtet ist ein Wort, was irgendwie eher ausdrückt, dass das Menschen sind, die eine Flucht hinter sich haben und nicht jemand sind, der, weiß ich auch nicht, wie ein Däumeling oder so, etwas Kleines ist.
Dann nehmen wir Geflüchtete. Jetzt haben wir gerade über Stimmungen gesprochen. Stimmungen, die manchmal kippt und mal so ist, mal so ist. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr erlebt, wie es funktionieren kann, wenn da so unterschiedliche Stimmungen aufeinander prallen, wie es gelingen kann, dass die Flüchtlinge trotzdem oder die Geflüchteten gut integriert werden?
Ja, also wir haben einen Ort besucht, Weinheim heißt der, das ist in der Nähe von Heidelberg, also Baden-Württemberg, und da gab es ein Bündnis, das sich dagegen eingesetzt hat, dass eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll, und dann gab es eine Gegenbewegung, die gesagt hat, doch, die Geflüchteten müssen hier einen Ort haben, und dann haben sich diese beiden Parteien quasi mit der kommunalen Politik an einen runden Tisch gesetzt und haben alle gemeinsam überlegt, wie könnte das denn für alle Beteiligten eine gute Lösung sein, und statt einer großen Unterkunft gibt es jetzt so drei kleinere Unterkünfte. Und das war eben ein Kompromiss, der da geschlossen wurde. Und das fanden wir ganz besonders, weil es eben zeigt, es muss auch nicht immer alles weiß und alles schwarz sein. Es gibt verschiedene Meinungen. Aber es geht darum, sich an einen Tisch zu setzen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Und die gibt es jetzt.
Naja, beziehungsweise, also gab es eine Weile, jetzt kommen da 250 Leute in ein Hotel und dann ist sozusagen dieser ganze Dialog auch schon wieder kaputt und vorbei. Und das ist schade. Aber die Idee an sich ist eigentlich sehr wertvoll und gut.
Wir haben über Medien auch schon gesprochen. Wie seht ihr das in Medien? Momentan hört man viel von Gewalt, Eskalation in Flüchtlingsunterkünften. Man hört, hat eine Zeit lang sehr viel gehört von Menschen, die protestiert haben dagegen, wenn neue Flüchtlingsunterkünfte errichtet wurden. Man hört heute zum Beispiel hört man auch was Positives, was ihr berichtet, hört man aber nicht so oft. Wie seht ihr das? Sollte man bewusst mehr über die positiven Dinge berichten und vielleicht nicht über alle negativen Sachen, die es da gibt, um gerade die Stimmung nicht noch zu beeinflussen?
Es kommt, glaube ich, immer ganz viel auf die Einordnung auch vor allem an und wem man zu Wort kommen lässt. Also ich glaube, bei zum Beispiel Gewalt in Unterkünften muss man ja nicht lange darüber reden, warum das so ist. Und es ist eben klar, wenn viele Menschen auf engem Raum sind und keine Möglichkeit haben, sich auszuleben, entstehen Konflikte, Punkt. Und es ist, muss nicht um den Koran gehen oder um die Bibel oder um irgendeine hohe Idee, sondern da geht es um ganz praktische Dinge vielleicht. So, wer drängt beim Duschen vor? Keine Ahnung. Und man kann darüber berichten, aber man muss es irgendwie auch einordnen und vielleicht auch einfach mal mit Geflüchteten selber sprechen, wie die sich fühlen, was sie brauchen, weil das ist eine Stimme, die eigentlich sehr selten zu Wort kommt.
Auf jeden Fall.
Habt ihr auf eurer Tour Reaktionen direkt mitbekommen von Leuten, die gesehen haben, was ihr da macht, die auf euch zugekommen sind und gesagt haben, finden wir toll, was ihr macht? Oder gab es welche, die gesagt haben, finden wir blöd, was ihr macht? Habt ihr da direkt Reaktionen abbekommen, unmittelbar?
Also wir haben wirklich von ganz vielen Menschen sehr viel positiven Zuspruch bekommen und wir haben jetzt auch, als wir wieder gekommen sind, letzte Woche hatten wir einen Eintrag auf unserer Seite und hat dann eine Frau geschrieben, ich habe euch nur kurz in der Berliner S-Bahn gesehen, aber ich freue mich, dass ich euch kennengelernt habe und ich finde das super, was ihr macht und hat uns 10 € gespendet und haben wir uns total drüber gefreut. Also ganz viele Menschen fanden das ganz positiv, was wir machen und vor allen Dingen die Geflüchteten, mit denen wir gesprochen haben, haben sich einfach auch total gefreut und es war so, ja, ich glaube, selten kommt jemand zu denen und fragt, wie geht's dir? Was möchtest du? Wovon träumst du? Was wünschst du dir? Und das ist, freut sich, glaube ich, jeder Mensch drüber.
Geht's wieder auf Tour? Habt ihr schon Pläne, wie nochmal loszuziehen in den nächsten Semesterferien vielleicht?
Ja, es wäre natürlich total spannend, mal in einem Jahr zum Beispiel zu gucken, wie die Projekte, die wir jetzt besucht haben, sich entwickelt haben. Ne? Ich meine, das hängt natürlich auch viel davon ab, ob man das finanziert bekommt, aber grundsätzlich wäre es auf jeden Fall spannend.
Was auch, also Asyland hat ja diesen Film gemacht, über den wir eben gesprochen haben und quasi dokumentarisch festgehalten, was funktioniert in diesen Unterkünften eben nicht. Und wir wollten festhalten, was funktioniert. Und wir haben auch schon überlegt, ob wir einfach zusammen auf Tour gehen durch Jugendzentren, durch Schulen im nächsten Jahr und einfach die Jugendlichen selber diskutieren lassen. So, was glauben Sie, was geht in Ihrem Ort, was geht an Ihrer Schule, was geht in Ihrer Familie, so was kann jeder beitragen?
Ihr habt ja selber auf eurer Tour auch Kamera dabei gehabt, habt auch ein bisschen gefilmt, habt kleine Videos schon auf eure Seite willkommenskultur.de eingestellt. Kommt aber noch mehr, ist noch nicht alles drauf.
So ist es.
Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall ein Klick immer mal wieder auf willkommenskultur.de. Unsere Sternzeit geht schon dem Ende entgegen. Es ist Tradition, dass die Gäste sich am Ende auch ein Lied wünschen dürfen. Wer fängt an? Ich würde sagen, Jill fängt an, Ladies first. Was wünschst du dir für ein Lied?
Ich wünsche mir von Sophie Hunger, The Boat is Full, mit der wunderbaren Zeile, The Boat is Full, then what is empty?
Und warum wünschst du dir das?
Weil es immer ein schönes Argument war, was ich gebracht habe, wenn Menschen mir gesagt haben, aber wir können doch nicht alle aufnehmen und 1% hört sich wenig an, aber das ist so viel. Da habe ich gesagt, wenn Deutschland nicht in der Lage ist, diese geflüchteten Menschen hier aufzunehmen und eine menschenwürdige Lebensbasis zu schaffen, dann weiß ich nicht, welcher Ort das können sollte. Macht was.
Jill Blume, du hast auch jetzt nochmal zum Ende dieser Sternzeit das Wort. Darfst nochmal, was dir auf dem Herzen, nach diesen 2 Stunden haben wir geredet über Projekte, wo es funktioniert mit Geflüchteten. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, was du sagst, das möchte ich noch loswerden?
Ja, wir haben ganz viel während der Tour darüber gesprochen, was kann eigentlich Zivilgesellschaft, was muss Zivilgesellschaft, was kann Staat, was muss Staat? Und wir haben zum Beispiel bei so Unterkünften wie Heidenau, die gesichert werden müssen, die aufgebaut werden müssen, gesehen, das muss Staat machen. Aber sowas wie ein herzliches Willkommen, was wir im Münchner Hauptbahnhof gesehen haben oder mit Kindern rausgehen, Samba-Unterricht machen, das kann Ehrenamt. Und wir glauben eben, dass diese beiden Komponenten zusammen dazu beitragen können, dass das eine für Geflüchtete gute Lage in Deutschland wird und auch für die Bevölkerung. Wenn diese beiden Stellen zusammenarbeiten, dann kriegen wir das hin.
Und beide sind wahrscheinlich gleich wichtig. Einmal der Staat, der Mittel, Möglichkeiten und Strukturen hat, aber auch die Menschlichkeit ist ja genauso wichtig.
Genau.
Und da seid ihr ja ein Beispiel für, mit gutem Beispiel seid ihr vorangegangen auf eurer Tour, habt viel Menschlichkeit wahrscheinlich da verbreitet, unter anderem auch mit Musik. Ihr habt die Ukulele dabei gehabt.
Genau, eine schöne Begebenheit war tatsächlich in der Freitaler Unterkunft, wo wir Deutschunterricht angeguckt haben und danach noch ein bisschen da geblieben sind, mit Leuten gesprochen haben, die Ukulele ausgepackt haben und von Wir sind Helden alles gespielt haben und danach weitergespielt haben und die Leute um uns rum haben Volkslieder gesungen und nach wenigen Minuten kam dann die Security und hat uns rausgeworfen mit der Frage, ist das noch Deutschunterricht? Du hast das jetzt hier Musik? Nee, das muss ja alles angemeldet werden und überhaupt, so geht das nicht. Und dann wurden wir da halb rausgeworfen, halb herausgebeten und das war irgendwie schade, weil die Stimmung vorher war sehr schön, nämlich auch wegen dieses Liedes, was ich mir jetzt gerne wünschen würde, wenn ich noch darf. Wir sind Helden alles.
Wir sind Helden alles. Das spielen wir gleich zum Abschluss. Deinen Musikwunsch erfüllen wir dir natürlich. Danke, Jill. Danke, Sebastian, dass ihr hier wart heute.
Danke, Benedikt.
Von eurer Tour erzählt habt. Wir nennen nochmal alle Kanäle, wo man die Infos abrufen kann.
Facebook.
Facebook Willkommenskultur mit OU oder www.willkommenskultur.de.
Twitter natürlich.
Ja, und Twitter.
YouTube.
Da auch, tatsächlich. Da kann man auch Ukulele spielende Menschen auf Rastplätzen in der Nacht sehen. Das ist betörend, möchte ich meinen.
Genau.
Was wünscht ihr euch jetzt für die Zukunft, wie es weitergeht bei dem Thema?
Dass in einem halben Jahr auch noch so viele Leute engagiert sind und sich des Themas positiv annehmen und nicht die Stimmung kippt, denn das sind alles zu viele und überhaupt, das wird mal alles zu viel und ich habe wieder Angst vorm Fremden.
Das war ein schönes Schlusswort. Das war die Sternzeit für heute. Jill Blume, Sebastian Stachura und Benedikt Kaiser verabschieden sich mit dem Musikwunsch von Sebastian. Wir sind Helden, alles.